Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Uff, die Griechen können aufatmen. Die privaten Gläubiger verzichten auf einen Teil ihrer Forderungen. Die Euroländer lassen neue Milliarden fließen. Wir haben die Reaktionen aus Brüssel, die Zuversicht aus Berlin und wir fragen, auf wie viel die Banken wirklich verzichten.
Man hat ja auch lange gezögert, den privaten Sektor einzubeziehen und hat dann sehr langsam angefangen. Also insofern hätte man die Banken durchaus noch mehr schröpfen können.
Meint ein Berater des deutschen Finanzministers. Dann polnische Kohle, die bremst den europäischen Klimaschutz. Indische Apartheid, die bremst die Muslime von Gujarat. Und noch immer nicht unter Kontrolle, das AKW Fukushima ein Jahr nach der Katastrophe.
Den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass das alles noch sehr improvisiert ist, dass das alles noch sehr weit ist von etwas, was wir als Ingenieure unter einem Cold Shutdown verstehen.
Der Atomphysiker zu seinem Besuch in der Reaktorruine. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Griechenland ist wieder einmal vorläufig gerettet. Gestern Abend hat ein Großteil der privaten Gläubiger einer Umschuldung zugestimmt und so den griechischen Schuldenberg verkleinert. Als Reaktion darauf öffnen die Eurofinanzminister jetzt die Schleusen für die ersten Milliarden aus ihrem zweiten Hilfspaket. Aus Brüssel, Urs Podra.
Die große Beteiligung der privaten Gläubiger am freiwilligen Schuldenschnitt sei ermutigend. Das ließen die Finanzminister der Euroländer nach einer Telefonkonferenz heute Nachmittag ausrichten. Ein Sprecher der EU-Kommission sprach gar von einer großen Befriedigung.
I am very satisfied by the large positive turnout of the voluntary debt exchange in Greece.
Die meisten privaten Gläubiger, also Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, tauschen ihre griechischen Staatsanleihen gegen neue Papiere von halbem Wert. Die wenigen Hedgefonds, die sich dem Schuldenschnitt entziehen wollen, wird die griechische Regierung über Umschuldungsklauseln zum Mitmachen zwingen oder, wo Zwang nicht möglich ist, dazu drängen. Die von Privaten gehaltene griechische Schuld soll zuletzt nahezu vollumfänglich restrukturiert werden. Der Schuldenberg des Landes wird damit um über 100 Milliarden Euro kleiner.
That contribution is an indispensable element to ensure future sustainability of the Greek.
Der Beitrag der privaten Gläubiger sei unentbehrlich, um die Finanzen Griechenlands wieder ins Lot zu bringen. Und damit leisteten die Privaten auch einen entscheidenden Beitrag zur finanziellen Stabilität der ganzen Eurozone. Griechenland, hieß es nach der Telefonkonferenz, habe jetzt alle Reform- und Sparauflagen erfüllt. Das zweite Hilfsprogramm in der Höhe von 130 Milliarden Euro wird also wohl nächste Woche angestoßen. Noch schneller sollen die Banken zu ihrem Geld kommen. Der Rettungsschirm der Eurostaaten organisiert bereits die 35 Milliarden Euro an Cash, die den Banken zur Versüßung des Schuldenschnitts angeboten wurden.
Wie süß oder wie bitter ist der Verzicht auf griechische Schulden für die Banken wirklich? Das ist eine der Fragen hier im Echo der Zeit. Zuerst aber Nachrichten mit Ursula Vogler.
Die UNO-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos hat sich extrem besorgt gezeigt über das Schicksal der Bewohner in der syrischen Stadt Homs. Sie forderte erneut einen ungehinderten Zugang für die Hilfsorganisationen. Amos sagte weiter, die syrische Regierung sei grundsätzlich zu einer gemeinsamen humanitären Mission mit der UNO bereit. Inzwischen hat die syrische Opposition einen Friedensappell des UNO-Sondergesandten Kofi Annan zurückgewiesen. Unterdessen häufen sich Meldungen, wonach hohe syrische Armeeangehörige Präsident Assad die Gefolgschaft verweigern. Gemäß dem türkischen Außenministerium flohen heute Freitag zwei Generäle und zwei weitere Offiziere in die Türkei. In der Schweiz wächst der Widerstand gegen das internationale Abkommen gegen Internetpiraterie und für Markenschutz, das ACTA. FDP, CVP und der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse möchten, dass der Bundesrat die Unterzeichnung des Abkommens aufschiebt. Die FDP sei sehr wohl für den Schutz geistigen Eigentums, es gebe aber keinen Grund für falsche Hast. Das sagte der FDP-Generalsekretär zu einem Zeitungsbericht. Der Bundesrat will den neuen Präsidenten der Nationalbank im April wählen. Er bleibt damit beim Zeitplan, den er bereits im Januar beschlossen hatte. Wie Bundesratssprecher André Simonazzi sagte, seien neben dem Nationalbankpräsidium auch die Stellen des dritten Direktoriumsmitglieds und des Bankratspräsidenten zu besetzen. Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist im Februar zurückgegangen. Es wurden fast 2300 Gesuche registriert, 15% weniger als im Januar. Das meldet das Bundesamt für Migration. Verglichen mit Februar 2011 waren es allerdings etwa 1000 Asylgesuche mehr. Wichtigste Herkunftsländer waren im Februar gemäß den Migrationsbehörden Eritrea, Nigeria und Tunesien. Die Eidgenössische Volksinitiative für den Schutz fairer Löhne, auch bekannt als Mindestlohninitiative, ist zustande gekommen. Die Bundeskanzlei meldete, dass von den eingereichten Unterschriften über 112.000 gültig seien. Die Gewerkschaften verlangen mit der Initiative einen Lohn von mindestens 22 Franken pro Stunde für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Werbevermarkterin Publigroup hat 2011 deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet als im Vorjahr. Der Reingewinn ging um 66% auf rund 15 Millionen Franken zurück. Auch der Umsatz brach ein um 12%. Als Grund gibt das Unternehmen an, in den traditionellen Medien wie etwa den Zeitungen laufe das Geschäft mit Anzeigen schlecht. In der afrikanischen Sahelzone sind rund 13 Millionen Menschen von einer Hungersnot bedroht. Es müsse sofort gehandelt werden, um eine Katastrophe in letzter Minute zu verhindern, teilte die internationale Hilfsorganisation Oxfam mit. Betroffen seien die west- und zentralafrikanischen Staaten Tschad, Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und der Norden Senegals. In diesen Ländern sind laut Oxfam bereits 10-15% der Bevölkerung unterernährt und 1 Million Kinder akut von schwerer Mangelernährung bedroht. Die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn steht bereits als Siegerin des Gesamtweltcups fest, zum 4. Mal in ihrer Karriere. Vonn gewann den heutigen Riesenslalom im schwedischen Ore vor der Italienerin Federica Brignone und der deutschen Viktoria Rebensburg. Die Schweizerin Lara Gut schied im zweiten Lauf aus. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 6.189 Punkten, plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.954 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,59 gehandelt, der Dollar zu 91,98 Rappen. Das Wetter. Morgen Samstag in der ganzen Schweiz meist sonnig, im Osten einzelne Wolkenfelder. Die Temperatur im Norden bei 11 Grad, im Süden um 14 Grad. Vor allem im Westen Biese.
Der griechische Schuldenschnitt. Wir sind großzügig, sagen die Banken zu ihrem Verzicht. Die Banken kommen viel zu gut weg, findet der Experte. Und der deutsche Finanzminister sagt:
Ich bin nicht euphorisch. Es gibt keinen Grund zur Euphorie. Aber es gibt Grund zu sagen, wir werden das schaffen.
Dann nicht mit uns, das sagt Polen zu mehr Klimaschutz und blockiert damit die ganze EU. Schlecht, aber stabil, das werde die Beziehung des Westens zu Putins Russland, sagt der Spezialist für russische Außenpolitik. Schlecht und instabil, das ist die Beziehung zwischen Hindus und Muslimen in Gujarat.
If you're a Muslim, you cannot buy a flat, you cannot have an apartment, you cannot have a shopping establishment.
Als Muslim kannst du hier weder eine Wohnung kaufen noch einen Laden eröffnen, sagt der Jesuitenpater. Und mit Autobatterien gegen die Kernschmelze. Neue Erkenntnisse zur Atomkatastrophe von Fukushima. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Um über 100 Milliarden Euro schmilzt also der griechische Schuldenberg. Auf so viel verzichten die Banken und die übrigen privaten Gläubiger. Sie tauschen ihre griechischen Staatsanleihen gegen neue Papiere, die zwar viel sicherer, aber eben auch viel weniger wert sind. Von einem Opfer sprechen die Banken. Von einem Verlust. Unser Experte, EU-Korrespondent Urs Bruder.
Carsten Breski ist Chefökonom bei der niederländischen Großbank ING. Auch seine Bank beteiligt sich am freiwilligen Schuldenschnitt für Griechenland. Für ihn steht fest, die Banken leisten mit diesem Schritt einen Verzicht.
Das Opfer ist natürlich ein Opfer. Man hätte auch wahrscheinlich darauf spekulieren können, dass man 100% zurückgezahlt bekommt. Es ist ein Verlust von mehr als 50%. Aber, und das ist die Sache, der Verlust war deutlich abzusehen. Und da wir uns alle daran gewöhnt hatten, ist es auch einfacher, diesen Verlust zu verkraften.
Kurz, die Banken wissen schon lange, dass die griechischen Anleihen in ihren Büchern sehr unsicher sind. Viele haben diese Papiere darum bereits abgestoßen oder abgeschrieben. Dennoch, Banken vermeiden vermeidbare Verluste, auch wenn sie verkraftbar sind. Warum dieser freiwillige Schuldenschnitt? Aus Angst vor der Alternative, sagt Breski. Ohne diesen Schritt wäre Griechenland vielleicht in die ungeordnete Pleite gerutscht.
Die Alternative wäre gewesen, vielleicht gar nicht zurückzukommen von Griechenland und ein Flächenbrand, und das würde auch noch heißen, Verluste auf spanische, portugiesische, italienische Staatsanleihen und letztendlich wahrscheinlich viel mehr Verluste für Banken und Versicherungen als die kleinen Verluste auf Griechenland in diesem Fall.
Anders gesagt, wo ein großer Verlust droht, da ist ein kleiner Verlust schon fast ein Gewinn. Zumal die Banken gute Umtauschbedingungen aushandeln konnten. Die neuen Papiere, die sie für ihre alten Staatsanleihen erhalten, sind zwar nur halb so viel wert. Ein Teil davon ist aber so sicher wie Bargeld. Und der Rest ist viel sicherer als klassische griechische Staatsanleihen. Kurz, der Deal ist attraktiv für die Banken. Das sagt auch ING-Ökonom Breski.
Selbstlosigkeit war wahrscheinlich nicht das einzige Motiv, aber doch, man ist sich der Aufgabe bewusst gewesen, dass auch aus dem Finanzsektor ein Beitrag dafür geliefert werden muss, dass der Euroraum überlebt.
Der Ökonom Clemens Fuest von der Universität Oxford hätte diesen Beitrag schon früher erwartet.
Wenn man andere Finanzkrisen anschaut, üblicherweise ist es so, dass beispielsweise, wenn der IWF eingreift, dass Steuergelder da viel vorsichtiger eingesetzt werden.
Nach den Regeln des IWF nehme die öffentliche Hand erst Verluste in Kauf, wenn die privaten Investoren alles verloren hätten. Im Falle Griechenlands habe man die Privaten geschont. Fuest hatte anfangs noch Verständnis dafür. Die Gefahr eines großen Finanzkollapses sei vor 2 Jahren noch zu groß gewesen.
Mittlerweile ist man aber darauf vorbereitet. Insofern hätte man da ruhig etwas härter zugreifen können.
Und zwar schon letztes Jahr. Insbesondere stört ihn jetzt, dass der Verzicht der privaten Gläubiger von den europäischen Steuerzahlern mit Bargeld versüßt wird.
Diese Cash-Zahlungen, die Sweetener, die sind wirklich Konzessionen an die privaten Gläubiger, die man meines Erachtens nicht hätte machen müssen.
Die Banken konnten diese Cash-Zahlungen oder Sweetener durchsetzen, weil die Euro-Länder sie unbedingt zu einem freiwilligen Umtausch bewegen wollten. Und freiwillig gelang der Umtausch nur, weil man ein Angebot machte, das die Banken nicht ausschlagen konnten. Keine gute Strategie in den Augen Fuests.
Die Alternative wäre ja gewesen, die privaten Gläubiger zum Verzicht zu zwingen direkt. Und am Ende ist es natürlich ein Zwang. Und deshalb hätte man das vielleicht von Anfang an auch offen sagen können und man hätte dann weniger Konzessionen machen müssen.
Stattdessen können die privaten Investoren ihre Fehlinvestitionen in Griechenland jetzt vergleichsweise günstig umwandeln, in vergleichsweise sichere Papiere. Mit der Folge, dass sie bei einem möglichen nächsten griechischen Schuldenschnitt mit guten Karten dastehen.
Natürlich wird sich die Frage stellen, ob man dann nochmal den Privatsektor heranziehen kann und in welchem Umfang oder ob dann der Steuerzahler bluten muss. Ist es abzusehen, dass dann wahrscheinlich auch der Steuerzahler dabei ist.
Zögerlich seien die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder auf die Banken losgegangen und mit der falschen Strategie, so Clemens Fuest von der Universität Oxford.
Also insofern hätte man die Banken durchaus noch mehr schröpfen können, in der Tat.
Aus Brüssel berichtet Urs Bruderer. Die Nachrichten vom gelungenen Schuldenschnitt für Griechenland haben heute auch in Berlin bei Finanzminister Wolfgang Schäuble für Erleichterung gesorgt. Kaspar Selk.
Wolfgang Schäuble ist personifiziertes Pflichtbewusstsein. Er tut unbeirrt, was er meint, was zu tun sei. Egal wie zäh die Materie, egal wie lang der Weg, egal wie scharf die Kritiken. Aber heute war doch etwas Gefühl, etwas Erleichterung zu spüren, als er die Frage beantwortete, ob Griechenland mit dem heutigen Schuldenschnitt einer Rettung wenigstens etwas näher gekommen sei.
Ja, das können wir klar sagen. Griechenland hat mit dem heutigen Tag eine klare Chance, es zu schaffen. Aber die Voraussetzung ist, dass Griechenland diese Chance nutzt.
Gemeint, all die Parlamentsbeschlüsse, all die Sparmaßnahmen, all das müsse in Griechenland jetzt auch wirklich konkret umgesetzt werden, sonst nütze alles nichts. Das von der internationalen Gemeinschaft definierte Ziel, eine Schuldentragfähigkeit Griechenlands herzustellen, sei mit den jetzigen Beschlüssen zwar noch längst nicht erreicht, aber erstmals überhaupt möglich geworden.
Wir sind nicht über dem Berg, aber wir sind auf einem guten Weg. Und die Tatsache, dass wir Schritt für Schritt in diesen 2 Jahren erreicht haben, umsetzen konnten, was wir uns auch vorgenommen hatten, was wir mit Griechenland wieder und wieder besprochen haben, ist
Grund für die Zuversicht, dass wir auf diesem Weg auch weiter vorankommen können.
Schäuble stellt dann den Medien, den unablässigen Kritiken gegenüber, etwas spitz fest, wie erfreut jetzt alle seien, auch die, welche vor Monaten und Wochen noch geschrieben hätten, dieser Schnitt werde nie zustande kommen. Für Schäuble steht viel auf dem Spiel, innenpolitisch. Mit dem heutigen Schnitt von privaten Guthaben wird auch der deutsche Staat indirekt massiv zur Kasse gebeten. Die vom Staat gestützte Commerzbank, vor allem aber die Reste der bankrotten Hypo Real Estate, müssen auf über 10 Milliarden Euro verzichten. Letztlich wird der Steuerzahler da einspringen müssen. Für Schäuble ist aber die Perspektive Europa, Euro, wichtiger.
Wir sind in anderen Ländern der Eurozone in den letzten Monaten, haben wir große Fortschritte erzielt. Wir haben eine deutliche Entspannung an den Anleihemärkten.
Und das zeuge von besseren Perspektiven auch für Italien und all die anderen Patienten wie Portugal oder Irland. Das Fazit aus offizieller deutscher Sicht.
Ich sag's noch einmal, ich bin nicht euphorisch. Es gibt keinen Grund zur Euphorie. Aber es gibt Grund zu sagen, bis jetzt sind wir auf einem Weg, wo wir unserer Verantwortung gerecht werden, den Menschen in Europa, die sich so viel Sorgen machen, sagen zu können, könnt vertrauen, wir werden das schaffen.
Und das ist dann doch eigentlich ziemlich euphorisch.
In Brüssel ringen die Umweltminister der Europäischen Union in diesen Stunden um die Klimapolitik. Die EU-Länder möchten ihre Bemühungen in Sachen Klimaschutz nämlich verstärken, auch um mehr Druck für ein globales Klimaabkommen zu erzeugen. Konkret wollen die Europäer die Vorgaben für den Ausstoß von Treibhausgasen verschärfen. Doch Polen legt sich quer. Ich habe Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann gefragt, wieso?
Nun, Polen befürchtet wirtschaftliche Nachteile, vor allem gegenüber anderen aufstrebenden Wirtschaftsnationen wie China oder Russland. Polen stellt sich auf den Standpunkt, es sei unsinnig, dass sich die EU selber Wettbewerbsnachteile auferlege gegenüber ihren Konkurrenten, zumal jetzt in der Krise. Das sei genau der falsche Moment, um die Wirtschaft eben noch durch zusätzlichen Klimaschutz zu schwächen. Diese Haltung ist natürlich dadurch begründet, dass Polen praktisch ausschließlich von der Kohle lebt. Gegen 90% des Energiebedarfs wird von der Braunkohle abgedeckt, von der klimaschädigenden Braunkohle, die auch im Land selber gefördert wird. Das Land ist ja selber noch im wirtschaftlichen Aufholprozess und ist auf billige Kohleenergie eben angewiesen und befürchtet jetzt mit der Verschärfung der Klimaziele eine Verteuerung der Energiepreise.
Auf Kohle sind aber auch andere osteuropäische Länder angewiesen. Wieso wehren die sich nicht?
Es ist es ihnen nicht wert, sich hier zu exponieren und es auf einen Streit mit Brüssel ankommen zu lassen. Sie sind gewissermaßen froh, die Polen vorschicken zu können. Polen hat sich ja durch seine außenpolitischen Ambitionen in den letzten Jahren ohnehin zu einer Art Primus der osteuropäischen Länder aufgeschwungen. Polen gehört inzwischen zu den Großen in der EU. Polen wird gehört in Brüssel. Also man versteckt sich manchmal auch ganz gerne hinter dem großen Nachbar. So auch in dieser Frage. Aber dann gibt es doch auch Unterschiede in der Klimafrage. So einseitig von der Kohle abhängig wie Polen ist dann doch kein anderes osteuropäisches Land. Tschechien etwa, auch die Slowakei setzen zu einem großen Teil auf die Atomkraft. Rumänien hat Wasser- und Windenergie. Bulgarien lebt vom russischen Gas. Also die anderen Länder stehen in dieser Frage weniger unter Druck, unterstützen aber die polnische Position.
Aber offen gegen die EU-Klimaziele steht doch allein Polen. Kann denn das Land die EU als Ganzes bremsen oder wird Polen unter dem Druck der anderen EU-Staaten, namentlich des Westens, seine Position doch noch ändern?
Schwer zu sagen. Also Polen stellt sich in der Klimapolitik quer, seit es 2004 der EU beigetreten ist. Schon mit den bisherigen Klimazielen hat Polen größte Mühe. Jedenfalls sehen die Polen keinen Sinn darin, dass sich die EU ambitioniertere Reduktionsziele setzt als die UNO, also mehr als die 20% CO2-Einsparungen bis 2020 sei mit Polen nicht zu machen. Das sagte der polnische Umweltminister. Die EU will ja jetzt eine Reduktion um 25%. Es wird sich zeigen, ob Warschau doch noch einlenkt, ob es der EU gelingt, genügend Druck aufzubauen oder Polen eventuell mit Angeboten in anderen Bereichen, zum Beispiel mit zusätzlichen Kohäsionsgeldern für die nächste Haushaltsperiode zum Einlenken zu bewegen oder auch mit der Unterstützung für andere Energiequellen. Aber hier steht für Polen zum Beispiel die Atomkraft im Vordergrund. Polen möchte seine ersten Atomkraftwerke bauen in den nächsten Jahren, aber es stellt sich zum Beispiel auch gerade Deutschland quer. Einfache Lösungen sind offensichtlich nicht in Sicht.
Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Wladimir Putin, der ehemalige und zukünftige Präsident Russlands, gilt vielen als Anti-Westler, als einer, der russische Großmachtfantasien hegt. Muss sich der Westen also auf ein aggressiveres Russland einstellen? Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger hat darüber mit einem der führenden Experten für russische Außenpolitik gesprochen.
Seine Karriere als Politologe begann Arkadi Moschees zwar in Moskau. Doch inzwischen gehört er großen westlichen Denkfabriken an und leitet die Russlandabteilung des renommierten finnischen Instituts für internationale Beziehungen. Zu eigen machte sich Moschees die No-Nonsense-Art der Finnen. Nüchtern, unverblümt, kompetent. Auf die Frage, was sich unter dem wiedergewählten Wladimir Putin, unter Putin dem Zweiten, außenpolitisch ändern werde, meint er trocken nichts.
Mr. Putin has never really left power. He's been there and I don't think it's plausible that.
Zwar habe Präsident Dmitri Medvedev bisweilen versöhnliche Signale ausgesendet, doch tatsächlich habe stets Putin Russlands Außenpolitik bestimmt. Für Putin hat russische Außenpolitik ein vorrangiges, ein innenpolitisches Ziel, nämlich dem Regime die Macht zu sichern. Genau deshalb sei eine Annäherung an den Westen zurzeit völlig unrealistisch.
I do not think we should expect a new period of rapprochement.
In einem echten Bündnis mit dem Westen wäre nämlich Russland bloß der Juniorpartner. Die Russen verstehen sich aber weiter als Großmacht, obschon es immer schwerer fällt, diese Fiktion aufrechtzuerhalten. Einzig bei den Atomwaffen spielt Moskau noch in der obersten Liga. Deswegen wehrt es sich so heftig gegen Raketenabwehrpläne. Denn Raketenabwehr relativiert natürlich die Bedeutung der Nuklearwaffen.
At the moment, missile defense is a non-starter, because the positions of the two sides are so far from.
Hier gäbe es also, sagt Arkadi Moschees, keine Chance für Kompromisse. Dazu kommt, das gegenseitige Misstrauen bleibt tief.
This mistrust definitely exists and it comes probably from two grounds.
Putin unterstellt dem Westen, alles zu unternehmen, um Russland zu schwächen. Der Westen wiederum unterstellt Moskau, aus Prinzip etwa in der UNO westliche Vorstöße zu torpedieren. Das wechselseitige Misstrauen sei, so Moschees, zwar Realität, jedoch unberechtigt. De facto habe der Westen nämlich kaum noch den Ehrgeiz, Russland und die ex-sowjetischen Länder zu demokratisieren und in seinen Einflussbereich zu bringen. Für den Westen verlor der Osten an Bedeutung. Die großen Herausforderungen und Gefahren sieht man anderswo, wirtschaftlich in Asien, politisch in Nordafrika und im Nahen Osten. Zugleich ist der Westen, anders als noch vor ein paar Jahren, kaum noch von Russland erpressbar in der Energiepolitik bei Öl und Gas. Europa hat diversifiziert, hat neue Anbieter gefunden. So erfolgreich, dass der russische Gazprom-Konzern inzwischen sogar um europäische Abnehmer buhlt. Aber auch die Feindseligkeit Russlands, etwa in der UNO, sei eine mehr, sagt Moschees.
It's not about Russia just being anti-Western. Russia is not the Soviet Union.
Oft habe Russland keineswegs ideologische, vielmehr ganz rationale Gründe für seine Haltung. Etwa in Sachen Iran, wo es kaum Druck auf Teheran ausübt.
Let's face it, Russia economically benefits from the uncertainty about the Iranian situation.
Russland profitiere nun mal gewaltig vom Iran-Konflikt. Er treibe die Rohstoffpreise kräftig nach oben. Und im Syrien-Konflikt halte Putin an Diktator Bashar al-Assad fest. Denn er sei ernstlich besorgt, dass sein Sturz genauso wie zuvor jener Mubaraks in Ägypten und Gaddafis in Libyen radikal-islamistische Kräfte fördern würde.
It's concerned about the promotion of the rise of the Islamist radicalism of the militant movement. Well, essentially.
Davor habe Russland mit seinen muslimischen Südregionen eine Heidenangst. Das Verhältnis zu Russland wird also mühsam bleiben. Die gute Nachricht aber ist, es ist zwar schlecht, aber stabil. Ernsthaft zu befürchten habe der Westen von Russland unter Putin den Zweiten nichts, ist Moschees überzeugt.
I don't think that a military conflict is possible between Russia and any EU country.
Es wäre für Russland viel zu riskant, einen militärischen Konflikt mit europäischen Ländern vom Zaun zu brechen.
Russia and the West are now having a certain modus operandi that actually works.
Weil Russland und der Westen globalpolitisch an Einfluss verlören, wäre zwar ein enger Schulterschluss vernünftig. Er würde beiden Seiten dienen. Arkadi Moschees sieht einen solchen Schulterschluss. Mittelfristig. Aber nicht unter Putin, sondern erst, wenn in Moskau jemand regiere, der die Interessen des Landes, des Volkes vertrete und nicht bloß jene des Regimes.
Fredrik Steiger. Es ist 6:35, Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Und hier geht es weiter mit unversöhnlichen Religiösen in Indien, erfolgreichen Uhrmachern aus Basel und erschreckenden Erkenntnissen aus Fukushima. Gujarat ist wirtschaftlich einer der erfolgreichsten Bundesstaaten Indiens. Doch Gujarat war auch Schauplatz eines der schlimmsten Massaker in der jüngeren indischen Geschichte. Am 27. Februar 2002 starben bei einem Zugsbrand 59 hinduistische Pilger. Radikale Hindus machten darauf Muslime dafür verantwortlich und zogen tagelang mordend durch die Straßen. 1000 bis 2000 Menschen kamen ums Leben. Auch heute, 10 Jahre später, ist von Versöhnung wenig zu spüren. Karin Wenger aus der Provinzhauptstadt Ahmedabad.
Wie ein Kriegsmuseum wirkt die Gulberg-Siedlung, eine Ansammlung von Häusern und Wohnblocks in Ahmedabad, die einst von Muslimen bewohnt wurde. Heute ranken Rhododendron-Büsche aus den ausgebrannten Gebäuden. In einigen Zimmern liegen Teller, unaufgeräumt, aber überzogen mit dem Staub der letzten Jahre. Eine Gruppe ehemaliger Bewohner hat sich zu einem Gedenktag versammelt. Was hier am 28. Februar 2002, also einen Tag nach dem Zugunglück, geschah, hat Sureja Banu hautnah miterlebt.
Magar subah ke time pe itni sari public aa gayi aur bahar dukaan jalana chalu kar diya.
Mehrere tausend Männer seien am Morgen in die Siedlung gestürmt. Mit Schwertern und Gasflaschen bewaffnet hätten sie getötet, wer nicht fliehen konnte, Frauen vergewaltigt, die Häuser in Brand gesetzt, sagt Sureja, die bis heute in einem Flüchtlingslager lebt. 10 Angehörige von Sureja Banu überlebten das Massaker nicht. Sie selbst flüchtete mit ihren Kindern in das Nachbarhaus von Isan Jafri, einem indischen Parlamentsabgeordneten, dessen Haus mehr Sicherheit versprach. Banu überlebte, aber der Politiker Jafri, der versuchte, den Mob zu beschwichtigen, wurde in Stücke gehackt. Die Polizei erschien erst Stunden später, als die Häuser ausgebrannt und beinahe 80 Bewohner der Siedlung tot waren. Wenige Kilometer von der Gulberg-Siedlung entfernt gedenken jene Männer, die heute vor allem am Pranger stehen, ihren Opfern. Den Pilgern, die im Zugbrand vom 28. Februar 2002 umgekommen waren. Für Jagdish Tiwari von der radikalen hindu-nationalistischen Organisation Vishwa Hindu Parishad besteht kein Zweifel, dass Muslime den Zug angezündet haben, auch wenn es dafür bis heute keine Beweise gibt. Die meisten der Tausenden von Männern und Frauen, die bei den tagelangen Unruhen umgebracht wurden, waren Muslime. Trotzdem versteht sich der Hinduist Jagdish Tiwari selbst als Opfer. Seine Apotheke, die sich wie sein Haus in einem muslimischen Quartier befand, wurde niedergebrannt. Entschädigung habe er nicht erhalten.
Muslims person has purchased my house and my shop is till now there.
Inzwischen habe er sein Haus an Muslime verkauft und diese wollten auch seine Apotheke, aber die gebe er nicht her. Es gehe doch nicht, dass im hinduistischen Indien Muslime immer mehr Land besetzten. Zudem gebärten sie mehr Kinder als die Hinduisten, würden in Zukunft also die Hinduisten bevölkerungsmäßig überflügeln. Dann könnten nur noch die Götter helfen, prophezeit Tiwari. 10 Jahre nach den Unruhen sitzt das Misstrauen zwischen den Religionsgruppen immer noch tief. Aber nicht die Hinduisten, sondern die muslimische Minderheit, die in Gujarat 9% der Bevölkerung ausmacht, werde diskriminiert, sagt der Jesuitenpater Cedric Prakash. Tausende von Muslimen hätten nie in ihre Häuser zurückkehren können. Die einst notdürftig errichteten Flüchtlingslager seien ihr neues Zuhause geworden.
That if you're a Muslim, you cannot buy a flat, you cannot have an apartment, you cannot have a shopping establishment.
Als Muslim könne man kein Haus und keinen Job in einem hinduistischen Gebiet kaufen. 10 Jahre nach den Unruhen herrsche eine Ghettoisierung der Religionsgruppen wie zu Zeiten der Apartheid in Südafrika. Schuld sei vor allem die Regierung, glaubt der Jesuitenpater. Statt die Geschichte von 2002 aufzuarbeiten, setzt die Regierung von Narendra Modi in Gujarat auf Vergessen und Verdrängen. Menschenrechtsorganisationen werfen dem Regierungschef vor, er habe die Täter 2002 bewusst gewähren lassen. Damals stand der Hindu-Nationalist kurz vor den Wahlen, die er nach den Unruhen gewann, vor allem dank der sympathisierenden hinduistischen Mehrheit. Modi, der gerne Premierminister werden möchte, streitet solch politisches Kalkül ab, entschuldigt hat er sich jedoch nie. Und die juristische Aufarbeitung der Unruhen hat er gezielt behindert. Verurteilt wurden bislang nur ganz wenige. Regierungschef Narendra Modi will nicht zurückblicken. Stattdessen baut er unermüdlich Straßen und Industrieparks, als ob er damit die Geschichte zupflastern könnte. Längerfristig wird er damit kaum ein stabiles Fundament für Gujarat und für Indien bauen.
Alles, was tickt und einen Namen hat, ist seit gestern in Basel versammelt. 100.000 Besucherinnen und Besucher werden zur diesjährigen Schmuck- und Uhrenmesse erwartet. Besonders gut gelaunt sind die Schweizer Uhrenhersteller. Sie blicken zurück auf ein Rekordjahr. Noch nie wurden so viele Schweizer Uhren exportiert wie 2011, trotz starkem Franken und trotz schleppender Weltkonjunktur. Gaudenz Wacker hat bei zwei kleinen Basler Betrieben nach Erklärungen gesucht für den Uhrenrekord.
Versteckt auf einem Industrieareal, schräg vis-à-vis vom prunkvollen Novartis Campus, hat der kleine Basler Uhrenhersteller Zeno seinen Hauptsitz in einem unprätentiösen Betonbau. Patrick Philipp Huber, Sohn des Geschäftsleiters, führt durchs Atelier des Familienbetriebs. In Kleinsthandarbeit setzen Mechaniker hier die Uhren zusammen, für die Zeno bekannt geworden ist, nämlich
Fliegeruhren, wir haben jetzt eine ganz grosse, nicht 55 mm Durchmesser, und die sind die typischen Fliegerzifferblätter, wie man sie schon hatte, schon in den 20er, 30er Jahren, was immer noch einen grossen Teil unserer Fabrikation beinhaltet.
Mit ihren großen Fliegeruhren zu relativ günstigen Preisen ab ein paar hundert Franken behauptet sich Zeno erfolgreich in einer Nische. Um 8% wuchs der Umsatz des Basler Betriebs alleine im letzten Jahr. Auch beim Basel-Bieter-Uhrenhersteller Oris kann Geschäftsführer Ulrich Herzog stolz Rückschau halten.
Oris geht es sehr gut. Wir hatten ein Rekordjahr im 2011, haben 20% zugelegt und auch der Gewinn ist bei Oris entsprechend angestiegen. Also wir sind zufrieden.
Oris ist bekannt für hochwertige mechanische Uhren. Ihr Wachstum verdanken die kleineren Oris oder Zeno dem Export, genauso wie die großen Schweizer Player wie Swatch Group, Rolex oder Patek Philippe. Nie verkaufte die Branche mehr Uhren im Ausland als im 2011. Starker Franken, die Währungskrise scheint an Schweizer Uhrenfabrikanten schlicht abzuperlen. Nein, nicht ganz, korrigiert Patrick Philipp Huber von Zeno. Aber die harte Währung bremse das Uhrengeschäft eben nicht so dramatisch wie andere Branchen. Denn Schweizer Uhren werden zu über 50% nach Asien exportiert.
Asien war eben überhaupt gar nicht betroffen von der ganzen Finanzkrise oder anders wenigstens, aber nicht die Kaufkraft. Da hat sich für uns eigentlich nichts im Negativen geändert. Die Nachfrage ist eigentlich sogar noch gestiegen. Das hat sicher nicht mit dem Euro zu tun. Aber der Bekanntheitsgrad der Schweizer Uhren, der ist nach wie vor sehr hoch.
Ein anderer Wachstumstreiber liegt in der jüngeren Geschichte der Branche. Vor 30 Jahren lag die Uhrenindustrie am Boden, Patrick Philipp Huber erklärt.
Wir hatten unsere Krise ja schon in den 80er Jahren. Wir sind alle geschrumpft. Wir haben ein Bewusstsein erlangen müssen, wo unsere Stärken liegen. Und jetzt können wir die Früchte ernten.
Die Schweizer Uhrenkrise. Billige elektronische Uhren aus Japan ließen den Markt in den 70er und 80er Jahren einbrechen. Die Schweizer Uhrenindustrie ging durch eine gnadenlose Strukturbereinigung. Weit mehr als die Hälfte der gut 70.000 Angestellten Mitte der 60er Jahre verlor ihren Job. Viele Betriebe gaben auf. Zeno nutzte die Krise geschickt und kaufte marode Uhrenbetriebe. Die Basler erwarben so Lager mit wertvollen mechanischen Uhrwerken. Bei Oris im Basel-Biet wiederum übernahmen in der Krise die Chefs das Zepter. Das Management um Ulrich Herzog kaufte den Betrieb, schrumpfte ihn und fokussierte auf mechanische Uhren.
Das zahlt sich heute aus. Wir haben andere Industrien, Banken zum Beispiel, die eigentlich erst jetzt so richtig in die Strukturbereinigung reinkommen, was eigentlich die Uhrenindustrie eben schon vorweggenommen hat.
Die positive Seite der Krise. Die Schweizer Uhrenindustrie musste sich in einem schmerzhaften Konsolidierungsprozess neu erfinden. Heute erlebt sie einen Aufschwung wie kaum eine andere Schweizer Branche.
Aus Basel, Gaudenz Wacker. Am Sonntag ist es ein Jahr her seit dem Atomunfall in Fukushima. In unserer Serie zum größten Atomunfall seit Tschernobyl geht es heute um die jüngsten Erkenntnisse zu den Umständen, die zur Reaktorkatastrophe geführt haben. Neue Untersuchungsberichte aus Japan zeichnen ein dramatisches und tragisches Bild von den Fehlern, die vor und nach der Kernschmelze gemacht wurden. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Nur 4 Tage vor dem Beben am 11. März 2011 fand ein schicksalhaftes Treffen statt zwischen der japanischen Atomsicherheitsbehörde NISA und dem Betreiber des AKW Fukushima, der TEPCO. Schon länger warnten japanische Wissenschaftler, das Werk sei ungenügend vor Tsunamis gewappnet.
Die NISA verlangte trotzdem keine Verbesserungen,
klagt der Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission an, den die japanische Regierung in Auftrag gegeben hat. Zu wenig unabhängig sei die Behörde gewesen, um teure Maßnahmen durchzusetzen. 4 Tage später legte der Tsunami die Stromversorgung des AKW lahm. Das war die Hauptursache für das Desaster. Dem Beben widerstand die Anlage einigermaßen. Die Reaktoren schalteten automatisch ab und die Notstromanlage lief planmäßig an, bis sie 41 Minuten danach geflutet wurde von der Riesenwelle. Ohne Strom aber war die immense Restwärme der Reaktoren nicht abzuführen, die Kernschmelze drohte. Nach der Flut folgte Chaos, kritisiert die Untersuchungskommission, die hart mit den Verantwortlichen ins Gericht geht, seien sie von der TEPCO oder der Regierung.
In den Notfallhandbüchern stand nichts, wie Überwachungsinstrumente oder Stromzufuhr wieder in Betrieb genommen werden können. Das Personal war nicht ausgebildet für solche Fälle und es war kein Material vorrätig.
Die Arbeiter schleppten aus ihren Privatautos Autobatterien in die stockdunklen Kontrollräume, in benachbarten Häusern bettelten sie um Taschenlampen. Die Operateure mussten das havarierte Werk im Blindflug steuern, weder wussten sie, wie heiß es in den Reaktoren war, noch ob die Notkühlungen funktionierten. Ein neu gebautes Katastrophenzentrum neben dem AKW erwies sich als nutzlos, weil es zu wenig vor Strahlung schützte. Bereits 6 bis 8 Stunden nach dem Beben war die Kernschmelze in Reaktor 1 in Gang. Das haben Analysen ergeben. Die Ingenieure glaubten jedoch, der Reaktor sei intakt. Sie wussten nicht einmal genügend über die Notkühlanlage, mit schweren Konsequenzen.
Dadurch wurde es verpasst, rechtzeitig für Alternativen zur Reaktorkühlung zu sorgen.
Eigentlich hätten solche Alternativen vorbereitet gewesen sein müssen, sagt der Untersuchungsbericht. Aber davon keine Spur. Im Krisenzentrum des Premierministers in Tokio lief es nicht besser. Zwischen den Ministern im 5. Stock und den Experten im Untergeschoss fand kaum Austausch statt. Dabei hätten die Minister Aufklärung dringend gebraucht. Ihnen fehlt es an grundlegendem Wissen.
Das Krisenmanagement war schlecht vorbereitet, nutzlos und zu spät,
kritisiert ein weiterer Untersuchungsbericht, den eine Gruppe aus Sicherheitsexperten verfasst hat. Über Tage wurde etwa ein Computersystem nicht benutzt, das die Verbreitung der ausgetretenen Radioaktivität vorhersagt. Dies hätte bei den Evakuierungen der Anwohner sehr geholfen, aber die zuständigen Minister wussten nichts davon. In der Folge waren die Anweisungen zu den Evakuierungen oft widersprüchlich oder unklar. Einen Tag nach dem Beben hatten Arbeiter des AKW es geschafft, den Kontrollraum der Blöcke 1 und 2 wieder mit Strom zu versorgen. Unter Anstrengung und Gefahr hatten sie ein Kabel zu einem fahrbaren Generator gelegt, der aus Tokio geschickt worden war. Es keimte Hoffnung. Nur 6 Minuten später explodierte das Reaktorgebäude 1. Verursacht wurde die Explosion von Wasserstoff, der im schmelzenden Reaktor entstanden war. Wenige Stunden zuvor hatte der Chef der Atomsicherheitsbehörde dem Premierminister Naoto Kan noch erklärt, eine solche Explosion sei ausgeschlossen. Statt Rettung fing die Krise erst richtig an.
Thomas Häusler. Die Gegend rund um Fukushima wird noch lange verstrahlt sein. Verschiedene Forschergruppen haben in den vergangenen Monaten Landkarten der Radioaktivität erstellt. Diese zeigen nicht nur, wo die Verstrahlung am stärksten ist, sie zeigen auch, was wann passiert ist. Katharina Boxler.
Die Kernschmelze in 3 Reaktoren und die Explosionen im 4. Reaktorblock setzten große Mengen an radioaktivem Material frei. Andreas Stohl vom norwegischen Institut für Luftforschung hat vor kurzem die bisher umfassendste Fukushima-Fallout-Studie veröffentlicht. Er und sein Team kommen zum Schluss, dass der Ausstoß des besonders gesundheitsschädigenden Cäsiums-137 die offizielle Zahl der japanischen Regierung um etwa das Doppelte übersteigt und damit der Hälfte des Fallouts von Tschernobyl entspricht. Doch die Zahlen seien vorsichtig zu interpretieren, sagt Andreas Stohl.
Man hat nicht so wahnsinnig viele Messstellen letzten Endes zur Verfügung. Und das erklärt auch, dass die Unsicherheiten relativ hoch sind und relativ hoch bleiben werden.
Auch deshalb, weil der Großteil des Cäsiums-137 in der Atmosphäre noch immer von früheren Kernwaffenversuchen herrührt, was die genaue Messung neuerer Ereignisse wie eben Fukushima oder Tschernobyl erschwert. Die norwegischen Forscher interessierten sich deshalb weniger für die absolute Fallout-Menge als für die Chronologie der Freisetzung.
Uns ging es halt darum, den Zeitverlauf dieser Freisetzung zu charakterisieren, weil man eben aus dem Zeitverlauf eben auch etwas über den Unfallhergang lernen kann.
Mit der Auswertung von Atmosphärenmesswerten rund um den Globus konnten Andreas Stohl und sein Team zeigen, dass nicht nur aus den drei stark beschädigten Reaktoren große Mengen des gesundheitsschädigenden Cäsiums-137 in die Umwelt entwichen sind. Auch die überhitzten Brennelementabkühlbecken setzten einen beträchtlichen Teil dieses gefährlichen Radionuklids frei.
Was wir eben sehen, ist, dass die Emissionen zu dem Zeitpunkt, als die Japaner angefangen haben, dieses Abklingbecken mit Wasser zu besprühen, es wird ab diesem Zeitpunkt weniger Cäsium freigesetzt als vorher. Während die Japaner das bisher eben eigentlich nicht so sehen. Die behaupten eigentlich bisher, dass dieses Abklingbecken eben keine Emissionen verursacht hat.
Die zeitliche Analyse zeigt auch, wäre das Abklingbecken früher geflutet worden, hätte ein großer Teil des Cäsium-137 Fallouts vermieden werden können. Die Kernschmelze in der Atomanlage von Fukushima hat verschiedene radioaktive Elemente freigesetzt. Auch das kurzlebige Jod-131, das in Tschernobyl bei Tausenden von Kindern zu Schilddrüsenkrebs geführt hat. Solches werde sich in Japan nicht wiederholen, sagt Strahlenbiologe Michael Atkinson vom Helmholtz-Zentrum München.
Die Evakuierung hat wirklich Wirkung gezeigt, dass relativ wenig Leute bestrahlt sind.
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe ist das Jod-131 längst zerfallen. Sorgen bereiten aber wird noch für viele Jahrzehnte das langlebige Cäsium-137. Dieses belastet die Menschen in den kontaminierten Regionen zwar hauptsächlich im Niedrigdosisbereich, doch sei über die Langzeitfolgen solcher Strahlung noch wenig bekannt, sagt Strahlenbiologe Michael Atkinson.
Ja, und das ist dann die langfristige Wirkung von den Strahlen, müssen wir jetzt beachten und ganz wichtig überwachen auf langfristige gesundheitliche Änderungen.
Auch ein Jahr nach dem verheerenden Beben und dem gewaltigen Tsunami ist die Atomanlage von Fukushima nicht stabil, obwohl die Regierung im vergangenen Dezember den sogenannten Cold Shutdown, also die Kontrolle über die schwer beschädigten Reaktoren, verkündet hat. Wolfgang Weiss, Vorsitzender der UNSCARE, der Wissenschaftlichen Kommission der Vereinten Nationen.
Den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass das alles noch sehr improvisiert ist, dass das alles noch sehr weit ist von etwas, was wir als Ingenieure unter einem Cold Shutdown verstehen.
Die vor wenigen Wochen wieder steigenden Temperaturen jedenfalls stellen die Behauptung, alles unter Kontrolle, in Frage.
Die Situation direkt in den Reaktoren, da wo man gerne hingehen würde, um wirklich die Situation besser zu verstehen, die ist aufgrund des Strahlenschutzes eigentlich sehr, sehr schwierig.
In der Atomanlage ringen die Arbeiter noch immer um Stabilität. Der verseuchte Meeresboden vor Fukushima wird zubetoniert und außerhalb der Sperrzone denkt man ans große Aufräumen. Die Fallout-Karten unabhängiger Wissenschaftlerteams zeigen, dass die Strahlenbelastung sehr kleinräumig schwanken kann. Bestimmt aber wird im Zentralbereich um Fukushima keine Landwirtschaft mehr möglich sein. Und im Norden und Nordosten werden derart große Flächen dekontaminiert werden müssen, dass der Rückbau 30 Jahre dauert. Genauso lange wie die Halbwertszeit des radioaktiven Cäsiums-137.
Katharina Boxler von unserer Wissenschaftsredaktion. Alle Beiträge unserer Serie «Ein Jahr nach Fukushima» gibt's zum Nachhören auf echo.drs.ch. So viel vom Echo der Zeit für heute. Verantwortlich war Marcel Jecke für die Nachrichten. Christian Moser am Mikrofon. Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.